Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und ich grüße unseren Gast, eine Frau, die sich selber so beschreibt. Ex-Polin, Ex-Staatenlose, Scheinfranzösin und staatlich geprüfte Deutsche. Vor allem aber, und das ist wichtig, eine vergnügte Außenseiterin und das überall. Sie ist Literatin, Journalistin, Moderatorin, Übersetzerin und sie hat auch einen Preis bekommen für einen ungeschriebenen Roman. Letzteres hatte ich auch noch nie zum Thema, aber irgendwann ist alles mal dran. Herzlich willkommen, Olga Mannheimer.
Ich grüße Sie, Frau Thiem.
Frau Mannheimer, über vieles werden wir in dieser Stunde noch ausführlicher sprechen. Erstmal, Sie sind ja selber Journalistin. Sie sind es also auch gewohnt, die zu sein, die die Fragen stellt. Diesmal stelle ich die Fragen. Was ist das für ein Gefühl?
Gefragt zu werden. Ach, wunderbar. Ich rede so wahnsinnig gerne über mich und ich habe übrigens auch Lösungen für sämtliche Probleme der Welt.
Für alle?
Für alle.
Dann haben wir viel zu tun in dieser Stunde. Ich habe mir spontan vorgestellt, würde mich jemand interviewen, würde ich erstmal denken, ach nee, bloß nicht. Sie sind da offensichtlich anders.
Na, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Wie schön. Olga Mannheimer, uns zugeschaltet aus München und den französischen Akzent im perfekten Deutsch, den haben wir schon gehört. Ex-Polin ist sie auch. Das Russische, Polnische und Jiddische ist ihren Ohren vertraut. Frau Mannheimer, was sagen Sie denn auf die Frage, die Ihnen bestimmt oft gestellt wird, nämlich, wo kommen Sie her?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Platz, Zeit und welches Publikum ich da habe. Weil ich muss zunächst vorausschicken, dass ich diese Frage vollkommen normal finde. Ich bin froh, wenn man mich das fragt. Auf jeden Fall ist es mir lieber, gefragt zu werden, als zu spüren, dass man sich die Frage stellt und sie nicht zu formulieren wagt. Das Problematische für mich an dieser Frage ist einzig, dass ich die Wahl habe, sie entweder irreführend zu beantworten, mit dem Knappen, ich komme aus Warschau, nur dann. Es weckt meistens falsche Assoziationen. Ich bin keine typische Polin. Oder, also entweder irreführend oder sehr ausführlich mit sämtlichen Etappen. Und nicht jeder, der die Frage stellt, möchte einen ganzen Lebenslauf zu hören bekommen. Ich arbeite übrigens jetzt an meinem Standardwerk seit 30 Jahren, die Kunst, sich kurz zu fassen. Ich bin jetzt beim Band 16.
Oh, dann werden wir den Band 17 hier mit anlegen. Also die Frage gilt ja in Deutschland schneller als ein bisschen politisch unkorrekt. Ich bin nicht so korrekt und ich stelle sie Menschen eigentlich ziemlich bald, wenn ich jemanden kennenlerne. Habe auch noch gar nicht so die Erfahrung gemacht, dass das jemanden unangenehm berührt. Kommt das vielleicht auch, Frau Mannheimer, auf den Ton an? Also ob Interesse auch an einem Gespräch besteht oder ob man abhakt nach Aussehen, Zugehörigkeit, nach, ich sag mal, Schubladenkompatibilität, so heißt das Wort.
Meiner Erfahrung nach ist es entweder eine völlig normale menschliche Neugier oder es ist manchmal auch nur der Versuch, überhaupt mit jemand ins Gespräch zu kommen. Und wo kommen Sie her? Ist naheliegend, wenn jemand einen Akzent hat.
Und seit vielen Jahrzehnten können Sie einfach sagen, aus München.
Ich kann auch so sagen, von zu Hause, wie das manche Taxifahrer machen.
Und aus Warschau stimmt auch, stimmt alles.
Aus Warschau stimmt auch, nur würde ich früher, wenn ich sagte, ich komme aus Warschau, sofort auf den polnischen Papst angesprochen, mit dem ich nicht so viel am Hut hatte.
Der ist ja auch schon längere Zeit tot. Aber eine Frau, die von sich sagt, ich habe keine Muttersprache, wie kommt's?
Meine Eltern haben zwei verschiedene Sprachen. Mein Vater hat Polnisch, meine Mutter Russisch gesprochen. Ich war in der französischen Schule und habe auch mit meiner Schwester Französisch gesprochen. Gut, mein erster Beruf war Konferenzdolmetscherin. Und da ich mehrsprachig aufgewachsen bin, war es für mich sehr einfach, von einer Sprache zur anderen zu wechseln, beziehungsweise in einer Sprache zu hören und in der anderen zu reden. Die Nachteile, wissen Sie, für mich ist sehr lange die problematischste Frage gewesen, nicht wo kommen Sie her, sondern wie lange sind Sie schon in Deutschland? Weil mir das peinlich war, dass ich, ich meine, dass ich akzentfrei spreche, aber ich weiß, dass andere Leute meinen, einen Akzent zu hören. Aber ich weiß auch, dass ich immer noch grammatikalische Fehler mache.
Damit sind wir auch ein bisschen in Ihre Biografie gekommen. Vater ein polnischer Jude, Mutter russische Kosakin. Beide viel gelitten, viel rumgekommen. Sprechen wir noch drüber. Aber dann gibt es fürs Kind aus dieser Verbindung wohl wirklich, ich sag mal, keine geeignete Schublade. Das ist doch eigentlich was Positives.
Ich habe mir darüber ehrlich gesagt nicht sehr viele Gedanken gemacht. Und ich merke jetzt, also es gibt auch wirklich positive Entwicklungen, dass es nicht mehr eindeutige Zugehörigkeiten bedarf. Es war in meiner Jugend ein bisschen anders, vor allem wenn man sich als Jude in Deutschland gefühlt hat. In den 70er, 80er Jahren musste man eigentlich so ein 150-prozentiger Jude sein, um das zu rechtfertigen, dass man im Land der ehemaligen Täter lebte. Daher war das früher etwas schwieriger, heute ist das für mich einfacher.
Was meinen Sie mit 150-prozentiger Jude sein, um hier zu leben? Also in Israel war es doch eher verfemt, dass man überhaupt wieder ins Land der Täter zog und dort versuchte, Wurzeln zu schlagen oder wieder aufzunehmen. Warum musste man 150% sein?
Naja, das bedeutete wirklich, dass Judentum mit allen Ernsthaftigkeit, mit vielleicht nicht nur im religiösen Sinn, aber sich absolut zu bekennen, eine meiner allerersten Podiumserfahrungen, das war mit Ignaz Bovis, der damals noch nicht Vorsitzender des jüdischen Zentralrats war, aber ein Repräsentant des jüdischen Kulturinstitutionen. Und ich habe ihn, weil ich aus Frankreich kam, und in Frankreich gab es diese Probleme auf jeden Fall nicht so deutlich, habe ich mich als Halbjüdin bezeichnet. Und er hat darauf sehr, sehr ungehalten reagiert. Das ist ein Nazi-Wortschatz und ein verpöntes Wort. Und das hat mich ein bisschen erschreckt. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, gut, darf ich dann bitte als Halbschickse anmerken? Das fand er überhaupt nicht lustig. Schickse ist der etwas pejorative Begriff für eine nicht-jüdische Frau.
Ui, das mochte er nicht hören.
Das mochte er nicht hören, aber Tatsache ist, dass halachisch bin ich keine Jüdin. Meine Mutter, wie gesagt, ist eine Kosakin, obwohl sie Mitglied der jüdischen Gemeinde war. Also es war nicht ganz klar. Ich bin mir nie ganz sicher, ob sie nicht irgendwann doch übergetreten ist. Also diese Zugehörigkeitsfragen waren nicht eindeutig in meiner Familie.
Ihr Vater war Jude und nach strengem Gesetz ist man es nur dann, wenn es die Mutter ist. Aber ich glaube, Sie bekommen trotzdem, wenn Sie wollen, sofort einen israelischen Pass.
Ja, also nach dem Religionsgesetz, die sogenannte Halacha. Aber es gibt noch andere Formen der Zugehörigkeit. Also ich hatte einen jüdischen Namen, habe immer noch einen jüdischen Namen. Ich habe eine jüdische Nase, ein jüdisches Schicksal, also die ganze Migrationsgeschichte und vielleicht auch eine jüdische Geisteshaltung, weil gut, meine Mutter war Kosakin, aber ich muss dazu sagen, dass die Juden haben natürlich mehr Erfahrung in Kulturexport als die Kosaken. Deswegen hat sich mein Vater durchgesetzt.
Die Kosaken sind eher Provinz?
Mein Vater würde an der Stelle sagen, die kosakische Kultur besteht wahrscheinlich darin, dass die gut reiten und kämpfen können. Und deswegen möchte er nicht in Einzelheiten sich jetzt verlieren.
Und trotzdem haben sie zusammengefunden, die Kosaken und der polnische Jude. Muss ja irgendwie gefunkt haben.
Ob es gefunkt hat? Meine Mutter hat wahrscheinlich meinen Vater in Sibirien gerettet. Und er hat sie geheiratet, damit sie überhaupt Sibirien verlassen kann. Wir sprechen von stalinistischen Jahren. Beide waren Gulag-Überlebende. Beide hatten 10 Jahre lang Straflager hinter sich. Und zu damaliger Zeit konnte man sich nach Ende der Strafe in Gulag, konnte man sich nicht seinen Lebensort frei aussuchen, sondern wurde zu einem bestimmten Bereich zugewiesen.
Und darüber sprechen wir gleich weiter mit Olga Mannheimer hier im Deutschlandfunk Kultur.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux dits, ces cités. Avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. yeux vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris.
Ein berühmtes Chanson von Georges Brassens, La Ballade des gens qui sont nés quelque part, frei übersetzt die Ballade von den irgendwo Geborenen. Gewünscht ist diese Musik von unserem Gast, von Olga Mannheimer. Was bedeutet Ihnen dieses Lied? Ist das eine Art Familienmusik für Sie?
Familienmusik nicht wirklich. Bei uns gab es überhaupt keine Musik. Mein Vater hat Tag und Nacht Radio gehört, aber nur politische Sendungen. Brassens habe ich ziemlich spät entdeckt. Und dieses Lied, es passt zu den heutigen Debatten über Fremdheit und über den Umgang mit dem Fremdsein. Also im Fall von Brassens, das ist ein altes Lied natürlich, 60er, 70er Jahre, er muss noch diese blöde Stolz von Einheimischen ankreiden.
Sie haben uns erzählt, Ihr Vater, ein Jude aus Lemberg, Ihre Mutter, eine russische Kosakin, waren beide im Straflager in der Stalinzeit. Wofür, Frau Mannheimer, kriegten Ihre Eltern Straflager?
Mein Vater flüchtete aus Lemberg, als im Sommer 1941 die Deutschen auf dem Weg waren, die Stadt einzunehmen. Und er ist wie sehr viele natürlich dann nach Russland geflüchtet. Ja, 1941 war das Jahr, in dem Stalin energisch Leute suchte, um Sibirien eigentlich aufzubauen. Man brauchte Zwangsarbeiter. Und da er aus Lemberg kam, das heißt früher Kautka, er hatte einen deutsch klingenden Namen, Schönfeld, das hat gereicht, um ihn als Spion anzuklagen.
Also man glaubte in ihm einen deutschen Spion zu
finden? Nein, man glaubte es nicht. Niemand hat es geglaubt.
Man hat es gesagt und ihn dann ins Lager gesteckt.
So eine Lieblingsanekdote meines Vaters, das ist eine bekannte Anekdote aus dem Lager, war, wie ein Wächter einen Häftling fragt, sag mal, wie viel hast du eigentlich bekommen? Der sagt, 15 Jahre. Ah ja, wofür? Er sagt, für gar nichts, ich bin unschuldig. Alle sind hier unschuldig. Und der Wächter sagt, ich lüge nicht. Die Unschuldigen kriegen nicht mehr als 10.
Ups. Frau Mannheimer, damit kam man für einen Verdacht oder einen vorgeschobenen Verdacht viele Jahre in sibirische Lager. Ihre Eltern sind ja rausgekommen nach vielen Jahren. Was passierte, als sie rauskamen?
Zunächst, meine Mutter kam ins Lager, weil sie in deutsche Gefangenschaft geraten war. Sie war in der Armee. Und nachdem sie aus der Gefangenschaft geflohen ist, wurde sie verurteilt, weil damals galt unter Stalin Siegen oder Sterben. Das heißt, kapitulieren oder in Gefangenschaft geraten war eine Form von Pfannenflucht. Also sie hat auch 10 Jahre bekommen, eine sehr junge Frau. Und nach diesen 10 Jahren wurde sie verbannt in ein sehr, sehr, sehr schwieriges Land. Also minus 30, minus 40 Grad, keine Straßen, selten Strom und so weiter. Allerdings war meine Mutter gut für diese Kondition vorbereitet. Sie war eine ausgezeichnete Reiterin, sie arbeitete im medizinischen Dienst und sie war eine Kosakin. Die Kosaken genossen ein hohes Ansehen. Und wenn sie durch Schneeverwehungen in ein entlegenes Dorf mit Medikamenten und mit Alkohol, mit Spiritus kam, dann wurde sie vom Sattel gehoben und in die Stube reingetragen, wie eine Prinzessin.
Das klingt jetzt abenteuerlich und fast ein bisschen pittoresk, aber diese Lagerzeit ist ja kalt, alleine, erbärmliche Umstände. Ihre Eltern haben viel durchlitten. Haben Sie darüber je mit ihnen gesprochen oder blieben Sie stumm?
Meine Mutter hat sehr, sehr wenig darüber erzählt. Mein Vater hat es von der abenteuerlichen Seite als wäre das ein Abenteuererlebnis gewesen. Ich habe erst sehr viel später, als ich anfing, über die Lager zu lesen, wirklich verstanden, wie furchtbar das gewesen ist. Also mein Vater hat das Lager als Scheherazade überlebt. Das heißt, er hatte sehr schlechte Ausgangsbedingungen. Politischer, Jude, Ausländer, 2 linke Hände, minus 13 Dioptrien, Glatze, Hackennase. Also wirklich alles, was einem zum Paria abstempelte. Normalerweise wären das also Lebenserwartung 1 Jahr, sehr schwer Waldarbeit, die kaum jemand überstand. Mein Vater hat aber dort Beschützer gefunden, das waren die Berufsverbrecher, die haben sich gelangweilt, er hat sie unterhalten und so hat er überlebt.
War für die der Clown?
Naja, er war so eine Art Schreiber, der Clown. Ja, ein Unterhalter, Clown, das ist jetzt noch etwas anderes. Ich glaube, er hat noch versucht, sie zu erziehen. Das ist ihm nicht gut bekommen.
Ihre Eltern sind nach Polen gegangen. Dort kamen sie hin, weil ihr Vater diesen Pass immer noch hatte. Sie sind dort 1959 geboren, Frau Mannheimer, und dann mit der Familie 10 Jahre später aus Polen regelrecht rausgeflogen. Wie kam das?
Nach dem Sechstagekrieg hat Kreml seine Politik gewandelt und wurde israelfeindlicher, was in Polen dazu geführt hat, also wenn ich das ein bisschen kurz fasse, dass man auch die ohnehin schon vorhandenen Ressentiments Juden gegenüber frei ausleben konnte. Und zwar hat man Juden da rausgeschmissen. Und dann ist man drauf gekommen, dass man auch noch andere Posten freikriegen könnte. Deswegen hat man alle Juden in Polen kurzerhand zu Zionisten oder zionistischen Agenten erklärt.
Also letztlich war es Antisemitismus.
Ja, es war die reinste antisemitische Kampagne, die aber als Kampf gegen die zionistische Expansion erklärt wurde.
Das hat man dann erklärt. Man wollte es den Ausreisenden dann ja so schwer wie möglich machen. Also nicht nur wenig mitnehmen, sondern vor allem keinen Pass mitnehmen. Dann ist man staatenlos und das erschwert jeglichen Neuanfang woanders. Können Sie sich an diese Ausreise überhaupt noch erinnern? Sie waren 10 Jahre alt.
Kein Pass und das Wichtigste, also man durfte kein Geld, also keine Devisen, aber auch vor allem keine Ausbildungsnachweise, keine Diplome. Und ja, ich kann mich nicht wirklich gut erinnern, mir hat man das erzählt, aber ich hatte lange Zeit eine Reisephobie, immer noch übrigens. Ich bin sehr nervös beim Reisen. Ja, auch ein Migrant hat mich mal gefragt, erinnerst du dich an den Dworzec Gdański, der berühmte Danziger Bahnhof, von dem die Züge nach Wien gingen? Und meistens mit allerlei Schikanen. Entweder kam der Zug zu spät oder man konnte die Türen nicht aufmachen. Ja, manchmal wurden die Fenster eingeschlagen, schon mal die Koffer reingeschmissen und die Kinder hinterher. Jemand versuchte von innen die Tür zu entriegeln. Man wusste nicht, wie lange dieser Zug im Bahnhof bleibt. Und Sie müssen sich vorstellen, währenddessen stehen da Hunderte von Menschen mit ihren Habgut, Schwiegermutter, kleine Kinder, Koffer, Pakete, Kisten und versuchen da reinzukommen. Und dann kam irgendwann der Zoll, schüttelte alles auf den Boden. Und ich weiß, meine Eltern waren wahnsinnig nervös, weil sie hatten ihre Diplome versteckt.
Die Diplome, um irgendwo anders dann zumindest neu anfangen zu können und eine Ausbildung nachweisen zu können.
Ja, genau.
Ja. Es ging dann ja für ihre Familie nach Frankreich und für das Mädchen Olga auf eine Schule, wo man ihnen sagte, du darfst nicht Polnisch sprechen, auch wenn sie noch kein Französisch konnten. Das ist hart. Das ist eine Erfahrung von Sprachlosigkeit für ein Kind. Sie waren 10, 11, 12 damals.
Ja, ich kam in ein jüdisches Internat und diese Internate waren sehr großzügig. Wir wurden kostenlos aufgenommen, also die aus Polen vertrieben wurden, Fondation Rothschild. An dieser Stelle kann ich mal endlich mich dafür bedanken. Aber die Erzieherinnen hatten keine Erfahrung mit Kindern, die herausgerissen wurden aus ihrer Kultur. Waren auch ein bisschen hilflos auch. Ja, es war ein bisschen hart.
Und wie haben Sie darauf reagiert? Aus einer Kultur zu fallen, aus einer Sprache zu fallen, in einer neuen noch nicht ganz fit zu sein. Wie haben Sie darauf reagiert?
Um ehrlich zu sein, ich habe eine Kulturtaktik entwickelt, die mich bis heute nicht ganz verlassen hat. Ich habe beim ersten Anzeichen von Aggressivität, also ich wusste, ich werde hier nicht das Opfer. Und beim ersten Anzeichen von irgendwelche aggressiven, bösartigen Attacken habe ich mich so aufgeplustert und auf Polnisch geschrien und also wirklich mit sämtlichen Ausdrucksformen, die mir zur Verfügung standen, signalisiert, komm mir nicht zu nah.
Ein wehrhaftes Kind. Kann das sein, dass Sie das ein bisschen von Ihrem Vater mitbekommen haben? Das scheint ein sehr, ich sag mal, unkonventioneller Mensch gewesen zu sein, der sich, naja, auf seine Weise zu behaupten wusste, in Schlangen immer vorne angestellt. Man fragt sich so ein bisschen, was war das für ein Mensch?
Ja, die Überlebenstaktik meines Vaters im Gulag war offensichtlich die Flucht nach vorne. Und er sagte mir einmal, dass er indirekt sein Leben dem polnischen Aphoristiker Stanisław Jerzy Lec verdankt, der Autor von den unfrisierten Gedanken. Letzt stammte, wie mein Vater, aus Lemberg und hatte einen einen Tisch in einem Lemberger Café und das war ein bisschen wie bei Karl Kraus oder Polga, also diese Kaffeehaus-Literaten. Man musste dort bestehen und bestehen bedeutete Schlagfertigkeit üben. Man durfte nicht langweilen und das hat ihm vielleicht die Grundlage geliefert, um im Lager zu überleben.
Und diese Schlagfertigkeit hat er Ihnen vererbt?
Nein. Nein. Ich bin ganz, ich bin sanft, schüchtern und friedlich.
Okay.
Also nur, wenn man mich zwingt.
Ich zwinge Sie nicht. Aber Ihr Vater hat sich bei Schlangen grundsätzlich vorne angestellt. Dazu gehört ja eine ganze Portion Mut.
Chuzpe. Ja. Wenn jemand komisch schaute, dann rief er, ich hab's eilig.
Hat das ausgereicht?
Ja. Wissen Sie, er hatte noch viel schlimmere Sachen. Aber mein Vater war jemand, der wirklich vor nichts Angst hatte und vor allem nicht Angst aufzufallen oder sich schlecht zu benehmen. Das war mir als Jugendliche extrem peinlich.
Olga Mannheimer erzählte uns von ihrer Familie und von den vielen Sprachen, die in ihrer Familie durcheinander schwirrten, schwirren, polnisch, russisch, französisch, jiddisch, dann später deutsch. Sie selber kennen diese Sprachen ja alle vom Ohr her und haben sie übers Ohr gelernt. Wechseln Sie manchmal mitten im Satz, Frau Mannheimer?
Ja, aber ich bin dagegen. Also meinen Kindern habe ich es verboten, aber ich mache das selber. Das jüdische Erziehungsprinzip ist, mach nicht, was ich mache, mach, was ich sage. Und es galt die Regel, meine Kinder sind auch mehrsprachig aufgewachsen, sie dürfen nicht mitten im Satz wechseln.
Das war eine eiserne Regel. Aber wie haben Sie denn gemerkt, wenn bei Ihnen bei Tisch, sag ich mal, alles durcheinander schwirrte an Sprachen, an Sprachfetzen, an Sprachmelodien? Wie haben Sie denn überhaupt gemerkt, Frau Mannheimer, dass das bei anderen Familien eher nicht so ist?
Das habe ich ziemlich spät entdeckt, weil also in der französischen Schule waren natürlich auch vielsprachig. Also in der Schule haben wir nur Französisch gesprochen, aber in deren Häusern waren auch mehrere Sprachen. Ja, ich hatte so einen ersten Kulturschock, glaube ich, schon mit 20, als ich zu einem größeren Geburtstagsfest eingeladen wurde. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, ein riesiger Tisch, die gleichen Stühle, gleiche Teller, gleiches Besteck und das Nonplusultra, der Gipfel der Eleganz in meinen Augen, eine Sprache für alle.
Da haben Sie das zum ersten Mal bewusst gehört, dass man sich...
Also bei uns zu Hause gab es keine drei Teller, die gleich waren und jeder hat eine andere Sprache benutzt und ich fand das immer eigentlich furchtbar.
Aber das trainiert doch eigentlich sehr, das Gehör, das Sprachverständnis, die Schlagfertigkeit, das einander aushelfen mit Worten, eigentlich ist das doch was sehr Schönes.
Wahrscheinlich, ja. Aber man möchte immer das, was man nicht hat. Und ich hatte zum Beispiel gerne eine muttersprachliche Kompetenz.
Aber die haben Sie ja bis heute, sagen Sie zumindest selber, nicht.
Nein, ich habe keine Sicherheit in der Sprache. Und das ist eine meiner größten Sehnsüchte. Ich arbeite ja auch mit Sprachen.
Ja.
Allerdings ist das mittlerweile nicht mehr so schlimm für mich. Wissen Sie, als meine Kinder anfingen, richtig Deutsch zu sprechen, meinten sie, Mama, dein Deutsch wird immer schlechter. Meine Antwort darauf war, ja, aber es kommt dafür immer besser an. Das war die Zeit von, da werden sie geholfen oder ich habe fertig.
Mhm.
Inzwischen, ich glaube übrigens, dass Trapattoni mit seinen Sprüchen mehr für die Ausländerintegration gemacht hat, als alle Leitlinien von Antidiskriminierungsbüros.
Schade, dass er dieses Lob nicht hören kann, Frau Mannheimer. Wir können vielleicht den französischen Singsang, der durch ihr Deutsch durchklingt, ich finde das sehr schön, ein bisschen nochmal erklären. Sie sind, als Ihre Familie dann in Deutschland war, von Frankreich aus kommen, aufs französische Gymnasium gegangen. Und ich habe mir das so vorgestellt, ob Sie womöglich die deutsche Sprache vielleicht auch ein bisschen gemieden haben aus Stress. Ich meine, man kommt aus Polen, man hört Russisch, Jiddisch, Französisch kommt man gerade so klar und dann wieder ein neues Land. Vielleicht ist ja irgendwann auch mal gut. Und dann französisches Gymnasium, dann kommt man ja auch im Umfeld mit einer anderen Sprache klar.
Nicht bewusst als Stress. Ich glaube, wir sind in den 70er Jahren, als ich zur Schule ging, die französische Schule, Lycée Jean Renoir. Wissen Sie, sehr viele Franzosen haben im Ausland die Tendenz, noch französischer zu sein als zu Hause. Daher passt Brassens hier sehr gut. Also es war nicht nur einfach Französisch, das war seulement Français, sondern was man Franco-Franchouillard nennen würde. Das heißt eine Überbetonung, eine überhebliche Betonung der eigenen französischen Überlegenheit. Und man hielt es schlicht nicht für notwendig oder interessant, Deutsch zu sprechen. Wozu?
Aber Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie das übernommen haben als Teenager? Oder doch?
Also wir hatten in der Schule so gut wie keinen Deutschunterricht. Mhm. Oder es war eine Deutschlehrerin, aber die war wirklich auch noch ziemlich antisemitisch. Die hat mir irgendwann gesagt, dass ich mit meinem breiten jüdischen Maul sowieso nie richtig die deutsche Sprache aussprechen werde. Wie man sieht, hatte sie sogar recht. Aber entweder gab es wirklich Muttersprachler, deutsche Schüler oder solche, die aus Frankreich kamen und kein Wort gesprochen haben. Aber ich wollte mich integrieren. Also für mich war das sehr wichtig und der beste Integrationsweg ging eben über Sprachbeherrschung.
Und ich denke mal, zum Trost, diese Lehrerin, von der Sie sprechen und die Ihnen da so antisemitisch kam, die hätte es nie ins Programm von Deutschlandfunk Kultur geschafft. Das nehmen wir einfach mal so hin. Studiert haben Sie dann Romanistik und Slawistik und Sie hatten einen prominenten WG-Genossen zu Studienzeiten, der damals noch kein Promi war, nämlich Christian Ude. Gefühlt jahrzehntelang Oberbürgermeister von München, tatsächlich bis 2014 einer der beliebtesten, die es in Deutschland wohl je gab. Ist das eine Freundschaft zwischen Ihnen und Christian Ude?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Freundschaft. Aber er war nicht ein WG-Genosse, er war mein Arbeitgeber, wozu er sich oft knirschend in der Öffentlichkeit bekennt. Er hat damals gehofft, dass der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital in diese sehr linken WG, dass das nie an die Öffentlichkeit kommt. Und deswegen hat er eine französischsprachige Anzeige gesetzt, Putzfrau gesucht, auf Französisch, in der Hoffnung, diese französische Studentin, das war, glaube ich, in der Mensa damals, dass diese französische Studentin wird die Geheimnisse dieser WG kurze Zeit mit ins Ausland nehmen. Er erzählt immer sehr gut und sehr gerne darüber.
Ach, und Sie haben praktisch seine WG geputzt?
Ich war theoretisch die Putzfrau in dieser linken WG. De facto war ich der Zuhörer von Christian Udes Geschichten. Er kam meistens mit Kaffee, manchmal hat er sogar Kuchen gebracht und verlangte, dass ich mir die Reden anhöre, die er im Gerichtssaal später nicht wird halten können. Meine Antwort war immer, ja, ich verstehe sowieso nichts davon. Aber er war so amüsant. Wer aus München kommt, weiß um die rhetorischen Talente von Christian Ude.
Aber auch ganz schön eitel.
Naja, also ich habe jedenfalls aus Versehen Deutsch gelernt.
Um das Bild komplett zu machen, Christian Ude, er hat Ihnen auch mal einen Preis verliehen für den besten, ungeschriebenen und deswegen auch nicht veröffentlichten Gegenwartsroman. Sie sind, wenn ich das richtig weiß, auch die erste und einzige Preisträgerin für einen ungeschriebenen Gegenwartsroman. Alles klar.
Er wurde aber veröffentlicht. Was Christian Brandstätter hat diesen Roman tatsächlich veröffentlicht. Man kann Seite für Seite prüfen, dass ich ihn nicht geschrieben habe. Es gibt aber einen Titel, einen Umschlag, ein sehr schönes Cover von Roland Eschelbeck.
Aber ein bisschen müssen Sie das klären, einen Preis für einen nie geschriebenen Roman. Machen Sie die Verwirrung nicht größer, nehmen Sie ein bisschen raus.
Naja, das war ja zunächst einfach ein Scherz. Nach einer echten Preisverleihung, die ja besonders langweilig war, habe ich mich ein bisschen geärgert und wir standen herum. Ich habe herumgeblödelt mit ein paar Autoren und Kollegen und Journalisten und habe gesagt, eigentlich verdienen Sie, dass ich auch was schreibe und dann müssen Sie das alles lesen und mir einen Preis verleihen, woraufhin der Tilman Spengler sich bereit erklärt hat, mir den Preis auch zu verleihen, ohne dass ich was schreibe, wenn ich jetzt nur den Mund halte. Also wir haben dann schnell eine Jury gebildet, alle, die da um den Tisch standen, da waren einige renommierte Schriftsteller dabei, Uwe Thiem, Stern von Westfalen, ja, Tilman Spengler und so weiter. Und wer gegen meinen Preis Verleihung war, wurde aus der Jury ausgeschlossen.
Das muss viel Spaß gemacht haben.
Ja.
Ich füge noch mal ein, der nie geschriebene, preisgekrönte Roman hieß damals Mein erster Eiffelturm. Und ich nehme doch mal an, Frau Mannheimer, Sie arbeiten längst an Mein zweiter Eiffelturm. Olga Mannheimer, heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen noch klären, Frau Mannheimer, wie aus Olga Seefeld Olga Mannheimer wurde. Das ist ja auch ein prominenter Name in der deutsch-jüdischen Nachkriegsgeschichte. Mannheimer.
Das ist bekannt natürlich durch meinen Schwiegervater Max Mannheimer, ein Zeitzeuge, der sehr viel für die Versöhnung gemacht hat und den ich auch sehr gemocht habe. Ich bin froh, einen Namen zu tragen von jemand, der mir wirklich ans Herz gewachsen ist. Ja.
Das ist etwas sehr Schönes. Frau Mannheimer, was ist, der Begriff stand nicht von mir, was ist eine Bananenjüdin?
Bananenjuden ist ein pejorativer Begriff. Das war die Bezeichnung für die vermeintlich privilegierte jüdische Jugend, die ja Zitrusfrüchte und Bananen, und wir hatten tatsächlich welche zu Hause, aus Haifa oder aus Wien geschickt bekommen. Deswegen immer ein Phänomen der Großstadt, weil in der Provinz hätte man sich gar nicht getraut, Pakete mit all diesen bunten Briefmarken
zu bekommen. Ich bin auf das Wort gestoßen, Frau Mannheimer, weil Sie mal als solche, als Bananenjüdin, ja, wie kann man sagen, posiert haben. Jedenfalls haben Sie mal in einer Glasvitrine gesessen, bei einer Ausstellung des Jüdischen Museums in Berlin. Saßen Sie in einer Glasvitrine zu, ja, wie sagt man, zu Anschauungszwecken?
Was ja, ein Exponat. Ja? Ein Exponat, das war eine interessante Erfahrung. Und zwar, wir sollten auch als Auskunftgeber fungieren. Und ich habe das gerne angenommen, weil ich neugierig war auf die Fragen, die mir gestellt werden.
Also im Jüdischen Museum, also praktisch zur Verdeutlichung, also auch die häufige deutsche Reaktion auf Juden, was sag ich? Ich kenne doch gar keine Juden. Darf man das überhaupt sagen, Juden? Also wir setzen einfach mal jemanden in eine Vitrine und lassen ihn oder sie den Leuten was erzählen? Oder was war das für eine Idee dahinter?
Ja, das war die Idee von Ziele. Also ich war ja nur am Tag der Eröffnung, aber ich glaube, Sie haben das weitergeführt. Und ja, eine der Anliegen war zum Beispiel vielleicht den Leuten beizubringen, dass man das Wort Jude durchaus aussprechen kann. Es gibt ja immer noch eine gewisse Befangenheit diesem negativ geprägten, also historisch natürlich belasteten Begriff. Ich finde es viel belastender, wenn man statt Juden irgendwelche Ausweichmanöver versucht und von jüdischen Menschen, jüdischen Mitbürger, jüdischen oder ja Menschen mit jüdischem Hintergrund, dabei ist das mehr der Vordergrund.
Es ist sehr verklemmt.
Ja. Es ist verklemmt und das dient der Sache nicht. Der Duden empfahl ja ausdrücklich, das Wort Jude mit Vorsicht, wenn überhaupt, zu gebrauchen. Damals gab es eine Antwort von Jüdischen Zentralrat, ganz zu Recht. Und ich empfehle mittlerweile eher das Wort Antisemitismus mit Vorsicht zu gebrauchen und das nicht auf jede Erscheinung, die uns nervt, drauf zu pappen.
Ich gehe nochmal zurück zu dieser Glasvitrine, wo Sie drin gesessen haben, letztlich mit dem Ziel, nehme ich mal an, mit Menschen ins Gespräch zu kommen über ihr Judentum. Es war ja im Jüdischen Museum. Ich frage mich, hat es was gebracht, dieses Experiment? Kam es zu Gesprächen? Es hat ja auch ein bisschen was von, Entschuldigung, wenn da jemand so demonstrativ sitzt, das hat ja auch ein bisschen was von Zootier.
Ja, das stimmt. Aber wenigstens ist das Ganze, die Situation ist ganz klar. Es ist schlimmer, wenn man als Zootier oder so als das Exotische etwas betrachtet wird, aber das verdeckt ist. Und deswegen hat, glaube ich, Zili diese Situation umdrehen wollen. Und am Anfang haben sich die Leute nicht getraut. Allerdings stand da auch ein Fernsehteam. Und solange die da standen, haben sich die Leute wirklich kaum getraut, was zu sagen oder zu fragen. Am Ende, und das fand ich sehr, sehr gut, kamen sie miteinander ins Gespräch und haben miteinander auch darüber gestritten, was man sagen, was man fragen darf, was nicht. Und das war für mich die beste. Ich finde das immer sehr gut, wenn das überhaupt zu einem Austausch kommt. Gerne auch zu einem robusten Austausch.
Stichwort robuster Austausch. Frau Mannheimer, wir haben Ihnen noch eine Musik mitgebracht, Bulat Okudžava, Wünsche an die Freude, so der deutsche Titel. Ich verstehe kein Wort davon, aber wir hörten, dieser Titel würde Sie freuen. Wir hören ihn mal kurz, Frau Mannheimer.
Давайте восклицать друг другом, восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты,
ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не будем придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
So viel habe ich verstanden. Bulat Okudžava. Frau Mannheimer, im Vorgespräch haben Sie gesagt, dieses Lied würde ich gerne hören. Das erzählt viel. Was erzählt es Ihnen?
Das ist für mich tatsächlich bewegend, das nochmal zu hören, weil Bulat Okudžava war ein enger Freund meines Vaters. Ich bin mit seinen Liedern aufgewachsen und mehr Russisch von ihm gelernt als von meiner Mutter. Und dieses Lied erinnert mich an meine allererste Moderation, als ich noch überhaupt keine Ahnung, aber ich habe auch so gut wie kein Deutsch gesprochen, aber es gab die erste Veranstaltung, Literaturfestival in München, Anfang der 80er Jahre, hieß Bayern liest und war Osteuropa gewidmet. Und ich weiß nicht, warum, wie ich da reingeraten bin, aber ich durfte einen Gast einladen. Und ich hatte Bulat Okudžava eingeladen, der Einladung gefolgt ist. Und eigentlich hat er mich moderiert, mehr als ich ihn. Und er hat damals dieses Lied gesungen.
Und was erzählt er in diesem Lied? Ich kenne die Sprache nicht.
Eine Aufforderung, sich gegenseitig zu begeistern und miteinander gut auszukommen, weil das Leben doch so kurz ist.
Wenn man in Zeiten, wo Antisemitismus, Sie meinen, das Wort muss man vorsichtiger benutzen, aber er wird ja in Deutschland eher mehr als weniger. Wie kann man denn da Mut machen? Sie sagten vorhin, Antisemitismus, das Wort sei für Sie fast ein bisschen verbrannt. Also was wünschen Sie sich denn? Was können wir besser, selbstverständlicher, womöglich auch leichter machen im Umgang miteinander?
Ich glaube, das Wichtigste ist, überhaupt zu akzeptieren, und das gilt nicht nur für das jüdisch-nicht-jüdische Verhältnis, akzeptieren, dass es Spannungen zwischen Menschen gibt, dass Streit oder Auseinandersetzung ein Weg ist, einander kennenzulernen. Und man muss auch nicht immer einen Konsens erzielen, sondern wenn man schon diese Einseitigkeiten ein bisschen vermeidet und so sich dazwischen lernt zu bewegen, dann ist schon viel gewonnen. Aber auf jeden Fall nicht schweigen und nicht aus allen ein hysterisches Drama bauen.
Olga Mannheimer, als staatlich geprüfte Deutsche gibt sie sich in so kleinen Selbstauskünften zu erkennen. Frau Mannheimer, wieso eigentlich staatlich geprüfte Deutsche? Sie sind seit Teenagerzeiten in Deutschland. Müssen Kinder und Jugendliche auch einen Test machen oder machte der Vater den Test für die ganze Familie?
Nein, das war Teil des Einbürgerungsverfahrens damals. Und ich glaube, ich war die Einzige in meiner Generation, die die bayerische Verfassung gelesen hatte.
Die bayerische?
Die bayerische, ja, das war damals in Bayern tatsächlich die Voraussetzung, dass man Ahnung von deutscher Geschichte und Gesetzen hatte.
Das heißt, Sie sind jetzt staatlich geprüfte Bayern und das wird auf Deutschland übertragen, sozusagen. Und
das Lustige ist, dass es tatsächlich auch so etwas wie eine bayerische Verfassung gibt, aber niemand kann sie finden. Und es gibt zum Beispiel, also ich liebe Bayern. Also ich bin ja auch so eine Art Lokalpatriot. Ich liebe München, ich liebe Bayern und vor allem das Bayern, wie es zum Beispiel Christian Ude verkörpert. Und es heißt zum Beispiel, nur ein Bayer darf bayerischer Ministerpräsident werden. Aber nirgends ist definiert, was ein Bayer ist. Das gefällt mir.
Es ist doch gut, dass immer Dinge offen bleiben, Frau Mannheimer. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Und ich wünsche natürlich alles Gute für mein erster Eiffelturm Teil 2. Das werde ich lesen, denn das geht bei nie geschriebenen und unveröffentlichten Romanen ja fix. Alles Gute für Sie und vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.